Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Boys von Vorpass. Ihr seid unser Zuhörer, hoffentlich.
Vielleicht. Hallo, die drei Zuhörer.
Ja, genau. Alle 7000 von euch. Genau, wir sind wieder am Start. Wir haben Action-Packed Folge für euch. Wollen halt erstmal so ein bisschen anfangen mit den Kadern, die gleich nach unserer letzten Sendung also veröffentlichen wurden, besonders von England, Irland und Wales. Aber erstmal sagen wir Hallo zu Big G und er wird gleich die nächsten 10 Minuten wahrscheinlich heulen wegen 7000 verschiedenen Verletzungen. Big G, wie geht's? Alles gut?
Genau, also es wird jetzt ein bisschen weinerlich, wie immer, wie Donald schon angekündigt hat. Und ich hatte es ja auch schon in WhatsApp mehrmals angekündigt, wie schlecht es mir geht.
Genau, man kann einfach die Vorspulfunktion nutzen.
Jetzt also seit dem Debüt gegen die Niederlande in meinem Rugby League internationalen Debüt tut mir die Schulter weh. Und seit dem Stuster-Spiel davor oder danach, glaube ich, auch meine Knie beide. Und das ist jetzt bisher nicht besser geworden. Und jetzt sind wir am Samstag mit 15 Mann Notbesatzung unter Führung Hanneckers umgefahren, 0,40 hinten gelegen. Zumindest noch einen Versuch gelegt, aber mir geht es jetzt nicht besser. Und kann sich wahrscheinlich jeder Mensch in meiner Umgebung fragt sich natürlich, wie es mir geht. Und darf sich dann erstmal 5 Minuten was anhören.
Also jeder fragt dich, aber keiner interessiert sich dafür.
Genau, also ich meine, die Leute sehen ja, wenn ich aufstehe, dass ich mich abstützen muss am Tisch und so und dass ich mich an den Türen überall festhalten muss und an den Stühlen, damit ich überhaupt vorwärts komme. Da kommt dann die Diskussion mal schnell ins Rollen. Ne?
Apropos schnell ins Rollen, Thema, ich spiele, bis ich 40 Jahre alt bin.
Ja, das...
Langsam hört sich das relativ blöd an.
Es sind jetzt noch 2 Spiele für uns, glaube ich. Einmal zu Hause gegen Rottweil und dann noch gegen auswärts in Nürnberg eigentlich. Aber ich habe mich schon angemeldet für Winter Snow Rugby in irgendwo in Italien, 15. Januar.
Nice.
Mal gucken, cool, wie das für die Knie ist, wenn man auf dem Schnee, auf dem gehärteten Schnee aufschlägt.
Nee, ich hab gehört, das ist halt so wie weich wie so Pulver. Also wie Schneeflocken einfach so abstutzend, wirklich weich. Also bei mir war es einfach so, als ich aufhören müsste, wirklich einfach, dass mein Körper mit den 2 Bandscheiben kaputt hat, habe ich wirklich gedacht, mein Körper schickt mir vielleicht einfach so eine Nachricht. Und wenn ich nicht drauf zuhöre, dann bin ich selber blöd, wenn ich halt, keine Ahnung, ein paar Jahre später nicht gerade auslaufen kann. Aber es ist so ein bisschen, als ob du Flugmodus an hast bei deinem Körper.
Die Nachrichten kommen einfach nicht an.
Die wird geschickt, aber ne, Flugmodus an.
Nicht received.
Do not
nicht
disturb received. Modus wahrscheinlich. Ne? Aber ja, genug über deine WWchen. Vielleicht erzählst du ein bisschen zu, was passiert. Neckes oben. Eigentlich war Unterführung, wenn ich das richtig eingeschätzt habe, eher so der Favorit im Spiel. Warum
ist er mit so wenigen Leuten? In der Tabelle schon, aber in der Realität wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, ich habe davor mal gegen Neckes oben gespielt, aber auch verloren zu Hause. Schon 1-2 Jährchen her. Ja gut, die zweite Liga ist gerade verrückt. Studentenstadt hat, glaube ich, das Spiel abgesagt gegen Rottweil zu Hause. Eigentlich wegen Platzmangel, weil die müssten nach Fürstenfeldbruck ausweichen. Aber Rottweil hat auf deren Seite geschrieben, dass Studentenstadt die Leute gefehlt haben. Nun weiß ich nicht, wie das gewertet wird. Wir hatten ja auch ein Spiel gegen den Heidelberger TV abgesagt. Und da weiß ich auch nicht, da soll es jetzt ein Nachholspiel geben.
Ja,
zweite Liga, ich meine, das kristallisiert sich immer mehr raus, dass Rottweil nach wie vor der Favorit ist, meiner Meinung nach. Genau, die kommen zu uns. Ja, und um das auf Neckars Ulm-Spiel zurückzukommen, einfach gar nicht drin gewesen im Spiel, würde ich sagen. Also kann man wirklich so sagen, und Neckars Ulm war halt wirklich überall besser.
Und ihr seid mit irgendwie
15 Leuten, und also zwar am Freitagabend noch irgendwelche Leute angerufen, die auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gespielt haben. Mhm. Ja, dass man halt irgendwie so eine Notbesetzung zusammenbekommt.
Und hattest du auch geschrieben, dass wir so aus Notlage ein paar Leute einfach so von irgendwo geholt haben, oder?
Nee, die halt schon länger, die eigentlich bei Unterführung sind, aber schon länger einfach nicht mehr auf dem Platz standen.
Oh, krass.
Und dementsprechend wahrscheinlich auch unfit waren, die Calls nicht kannten, generell ein bisschen eingerostet waren. Aber ja, ist besser als das Spiel abzusagen, weil das hätte, glaube ich, -2 Punkte für uns bedeutet. Ja, und ist auch blöd, wenn man andauernd Spiele absagt, also dann auch für den Gegner, ne? Hm. Dann weiß ich nicht. Ja, wenn man sich verpflichtet, die Saison irgendwie zu spielen, dann muss man halt die Leute auch finden.
Okay, aber es ist auch ein bisschen ein Dauerproblem, bei euch so Spiele zu besetzen. Manchmal sind 30 Leute da, manchmal sind 3 Leute da gefühlt.
Es fehlen konsistent 3 bis 5 Leute. Also für die Spiele, die dann auch wirklich, gerade für die Auswärtsspiele, bin ich der Meinung. Ne, der eine muss seine Masterarbeit schreiben, der nächste hilft bei seinem Vater im Geschäft, will sich nicht verletzen, der nächste ist verletzt oder hat Freundin 30. Geburtstag und ja. Naja, einige haben vielleicht keinen Bock auf die Fahrt, obwohl es auch nur 2-3 Stunden sind. Who knows?
Ja.
Apropos Nachrichten bekommen.
Ja.
Gut, du weißt, wer keine Nachrichten bekommen hat?
Nee.
Von Eddie Jones.
Ach, okay, da steigen wir gleich ein.
Oder wer eine Nachricht bekommen hat, aber mit einem schlechten Inhalt. Obwohl wir am letzten Montag noch gesagt haben, dass die wahrscheinlich dabei sind, weil sie so aufgedreht haben, sind zumindest die Vunipola-Brüder und ein weiterer Saracen-Spieler Jamie George alle nicht im England-Squad vertreten für diese Autumn Series und auch nicht George Ford von Leicester.
Ja, also wir hatten mal so ein bisschen bevor, es war irgendwie gleich nachdem wir aufgenommen haben, dass wir hatten so ein bisschen gesagt, vielleicht, dass die alle zurückkommen im Kader. Ein bisschen überraschend, würde ich mal sagen, da sehr überraschend wäre es halt quasi bei George Ford, weil eigentlich ist er bei Leicester, die hat jetzt 6 von 6 Spiele haben, beste Startzeit was 2014, glaube ich, und eigentlich relativ gesetzt war. Ich weiß halt nicht, was das dann bedeutet. Für mich ist es so ein bisschen schwierig zu interpretieren, was quasi das gesamte Konzept ist dahinter, weil Ford war in der Nationalmannschaft, wo Leicester absolut katastrophal war und wo er selber nicht besonders gut gespielt hat. Und jetzt ist er raus, wenn die Mannschaft super spielt und er sehr gut spielt.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie, wenn ich ein Spieler wäre, wie würde ich das interpretieren?
Ich weiß nicht, ob man Eddie Jones irgendwie interpretieren kann. Mhm. Es ist aber genau das Gleiche passiert wie vor 5 Jahren mittlerweile. 2017 gab es nämlich auch eine große Zäsur im England, in der England-Mannschaft. Die haben eine Tour nach Südafrika gemacht und entweder die knapp gewonnen oder knapp verloren.
Ja.
Knapp verloren. Und dann sind nämlich auch viele Leute rausgeflogen, wie zum Beispiel Dylan Hartley, der dann zum Beispiel durch Jamie George ersetzt wurde. Etliche andere. Also das hatten jetzt auch viele erwartet. Das scheint wieder die große Zäsur zu sein, wie vor 5 Jahren. Und jetzt ist gerade halfway zur nächsten Weltmeisterschaft 2023. Ich weiß nicht, September, Oktober wird es in Frankreich anfangen. Und jetzt hat man wiederum 2 Jahre, um aufzubauen. Und das heißt, also ich verstehe es so, dass die Tür wirklich zugeschlagen ist dann für die Leute.
Ja. Also, Jamie George und George Ford kann ich halt wirklich in der Hinsicht halt nicht verstehen. Beide, meiner Meinung nach, gehören dazu. Beide Vinopolo Brother. Weiß ja halt nicht, ehrlich gesagt, so ein bisschen hat man nicht so die Top-Leistung von denen gesehen. Kann man halt verstehen, dass sie vielleicht am Rande sind. Aber wenn es halt formmäßig geht und wirklich, also Wert, also auch was sie in den letzten Jahren gebracht haben, wären Ford und Jamie George wirklich hard done by, also wirklich zu Recht irgendwie traurig drüber. Und dann wiederum sowas wie Owen Farrell, weiß ich halt nicht.
Kapitän wieder, ne?
Sehr schwierig. Ja, du hast ja gesagt, Eddie Jones vorherzusehen oder irgendwie zu verstehen, was er macht. Kann wahrscheinlich kein Mensch. Owen Farrell leistungsmäßig kann ich es halt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das ist halt ein Jahr lang irgendwie, so wie neben der Spur, also irgendwie mitgeschwommen, aber irgendwie selber hat nichts gebracht. Lions Tour, ohne wirkliche Begründung da mitgefahren, absolut null Impact gehabt. Und er wird, also das Problem ist, wir wollen ein bisschen tiefer uns damit beschäftigen, wenn wir uns ein bisschen weiter schauen, wenn er als Kapitän nominiert ist, würde er gesetzt sein auf 12. Also,
ja, genau. So, das, weil dann das ja wahrscheinlich die 10er-Position vielleicht von Mark Smith genommen wird. Ja, vielleicht sieht Eddie Jones da aber einen guten, erfahrener 12er, der eigentlich auch wie eine 10 denken kann, ne? Second 5-8, der dann Marcus Smith bei seiner Entwicklung vielleicht helfen kann, weil auch wenn Marcus Smith jetzt auf British and Irish Lions zumindest in den unter den Wochenspielen mal gespielt hat, ist er trotzdem vielleicht noch zu unerfahren für einigen Druck innerhalb wirklich von großen internationalen Spielen. Und vielleicht ist das Eddie Jones Sichtweise halt, naja, Marcus Smith kann es alleine nicht reißen, deswegen muss ich Farrell noch drin lassen. Ja, aber wie du sagst, eigentlich auch nichts gerissen und Dylan Hartley auch vor 3-4 Jahren ist dann auch, der Stern ist nach unten gegangen, die Leistungen wurden teilweise schlechter in der Liga und dann ist er ja auch halt rausgeflogen aus dem Squad. Und hier ist es halt anders, aber ich glaube, wir sind nicht der einzige Podcast, die sich über Eddie Jones Entscheidung.
Was man aber ihnen zugute sagen muss, ist, dass er ähnlich halt nachgelassen hat mit seiner, ja, weiß halt nicht, stur aus Prinzipien Hass oder was auch immer das war gegen Leuten wie Dombrand.
Simmons.
Zum Beispiel Simmons, genau, noch so jemand anderes. Also Dombrand, das, wenn man Harlequin so ein bisschen näher geschaut hat, eins von den kreativsten Spieler, die es halt überhaupt gibt in der Liga. Und Simmons ist einfach eine Maschine, hat einfach Rekord, Zahlen geschrieben mit Versuchen in der Liga. Wir sind beide nicht so der große Fans von der Premiership in England, aber da muss man halt sagen, wenn man das hat trotzdem schaut, ist er auf einem sehr guten Niveau und das sind zwei Spitzenkandidaten für Top-Teams, also Dombrand und Simmons haben jetzt wirklich die letzten 12 Monaten sehr, sehr stark gespielt und ich finde es gut, dass Eddie Jones vielleicht einsehen kann, hey, jetzt muss ich wirklich drauf setzen. Jemand anderes, der auch im selben Bracket wäre als Henry Slade, absolut super bisher in der Saison gestartet, hat es nicht geschafft bei den British and Irish Lions.
Ja, und, vielleicht zu Unrecht.
Ja, vielleicht zu Unrecht. Wahrscheinlich positionsmäßig leider für ihn nicht geschafft. Man muss aber sagen, so jemand wie Max Malins ist her super. Adam Radwan für Newcastle, absolut blitzschnell. Es ist irgendwie so ein bisschen, wie du auch vorhin gesagt hast, dass der Vergleich mit Hartley und so vor einigen Jahren ist vielleicht nicht so verkehrt. Dass man vielleicht einfach die Gelegenheit nutzt, ein paar Leute so langsam rauszuschieben und ein bisschen frisches Blut reinzukriegen. Und das sieht man schon mit der gesamten Mannschaft. Also ich glaube, es sind halt natürlich ein paar Leute, die nicht dabei sind, die zu Unrecht das sehen. Aber dann wiederum gibt es halt ein paar Leute, wo ich auf jeden Fall drauf blicke und freue mich auf, ja, zum Beispiel Alex Dombrand, wenn er das schafft auf Nummer 8.
Ich denke, also England spielt, glaube ich, gegen Tonga, also nicht glaube ich, sondern spielt gegen Tonga am 6. November zu Hause, Twickenham, London. Tonga wird da schon ein Spiel gespielt haben gegen Schottland vorher, aber seien wir mal ehrlich, also England sollte Tonga schon schlagen, ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen. Und ich bin gespannt, ob Marcus Smith an 10 starten wird und wer der Achter sein wird und wie sich das auf das insgesamte Spiel auswirken wird. Wie du schon gesagt hast, ob es kreativer sein wird, mehr Ballrunning, weniger Kicking, vielleicht schöner anzuschauen, wollen wir es mal hoffen. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Wechseln wir mal rüber zur Kader von Irland. Vielleicht auch ein, zwei Fragezeichen dabei, die nicht inkludiert wurden, aber grundsätzlich relativ zu erwarten hat der gesamte Mannschaft. Andy Farrell bringt hat Simon Sibu halt wieder rein, nachdem
das Wunderkind ist zurück in Munster.
Genau,
ich habe die als Schlagzeilen gelesen, ja.
Er war ja 3 Jahre in Paris und vor seiner Zeit war es so ein bisschen fragwürdig, ob Joe Schmidt einfach nicht so wirklich ein Fan von ihm war. Das war so ein bisschen unklar in dem Sinne.
Bist du aufgeregt, dass der wieder dabei ist?
Ich
zu alt?
Weiß. Nee, nicht zu alt. Ich finde, dass er zurückkommt auf Position, wo Irland relativ gut besetzt ist. Also ich glaube nicht, dass er so reinkommt und es quasi, oh mein Gott, was für eine, also das wird Irland auf ein anderes Level bringen. Das sehe ich halt nicht. Der kommt halt auf eine Position, also zum Beispiel, er würde, glaube ich, von sich aus am liebsten 15 spielen. Kann ich auch nachvollziehen, glaube ich, aber in der Zeit, wo er weg war, ist quasi der Rücktritt von Rob Carney gekommen, aber die Lücke wurde halt relativ gut geschlossen. Jetzt haben wir einige Möglichkeiten auf Schlusspositionen bekommen und ich glaube, das ist ja, ich weiß halt nicht, Hugo Keenan wahrscheinlich, also er ist im Besitz der 15er-Trikot, würde ich mal sagen. Und ansonsten auf Ecke, ich meine, Keith Ayles ist quasi relativ gesetzt, würde ich mal sagen. Das Einzige, wo halt so ein Platz vielleicht offen ist, ist da, wo James Lowe halt reingekommen ist. Ich glaube nicht, dass sein Name wirklich ein Stein gemeißelt ist auf der Ecke.
War ja James Lowe.
Ja, genau, weil er hat so ein bisschen in der Verteidigung.
Schwach in der Verteidigung, ja, hat man schon mal drüber geredet.
Und das hat so ein bisschen offen. Also ich würde mal sagen, Keaton ist halt ja gesetzt und würde ich mal sagen, Ayles wäre halt so 70% gesetzt und ansonsten ist halt ein Position offen. Und das ist halt quasi zwischen Conway, Balakun, Lama, Lowe und Sibo. Balakun ist super, also für die Zukunft. Conway ist immer dabei gewesen, aber hat sich wirklich nie etabliert, komplett fest auf der Irland-Seite. Lama ist auch so von Verletzungen, beziehungsweise hat sich auch nicht 100% seinen Namen darauf geschrieben. Lowe haben wir gesagt und Sibo ist so ein bisschen unbekannt, was er auf diesem Level halt machen kann. Ich finde es positiv, dass natürlich die Breite der Mannschaft da unterstützt ist, aber ich sah das nicht als so wirklich Problemposition von Irland. Wo ich eine Problemposition sehe, ist auf der Nummer 10 bei Irland.
Weil?
Da haben wir Sexton, der schon ungefähr 70 Jahre alt ist.
Kapitän über dem Zenit vielleicht.
Und immer noch spielt. Ich sehe nicht, was das zukunftsträchtig ist. Harry Byrne ist jetzt permanent verletzt, wirklich ein Zukunftsspieler, aber permanent verletzt gewesen jetzt. Joey Carberry, 1,5 Jahre verletzt und ist in den Spielen, was ich gesehen habe, nicht auf dem Level gekommen. Ich finde, der Distanz zwischen Sexton und der Rest ist nicht kleiner geworden, sondern leider größer geworden. Und da wäre es ja krass, wenn wir irgendjemand zurückgeholt hätten, wie Sibo, der da auf dem Level wäre, sozusagen, okay, ich setze Sexton unter Druck. Ich sehe halt diesen Unterschied zwischen Sexton plus der Rest einfach zu groß. Das ist halt so ein bisschen Problemposition für Irland gerade.
Ja, aber was ist die perspektivische Lösung, auch wenn man auf die nächste Weltmeisterschaft, wenn man daran denkt? Kann da Sexton noch starten im ersten Spiel?
Also
nicht.
Weltmeisterschaft gar nicht. Und ich sogar würde ich sagen, Six Nations kann er halt nicht starten. Also es sind halt 5 Spiele quasi hintereinander. Also zweimal Pause, einmal Pause und dann zweimal. Also das können wir halt mit relativ Sicherheit sagen, dass Sexton diese 5 Spiele hintereinander auf dem Level nicht spielen kann. Und es ist nicht, dass er nicht die Fähigkeiten hat, sondern einfach die Kondition beziehungsweise sein Körper hat einfach nicht, also so nicht auf dem Level sein kann, dass er halt in solchen intensiven Spielen halt hintereinander bringen kann. Und ich sehe dann, dass es halt relativ gefährlich wird, so in der Six Nations reinzugehen. Also wir brauchen gar nicht von 2023 zu sprechen.
Okay, krass. Ja, verstehe ich doch, ne? Okay, ja, ihr spielt als erstes gegen Japan. Ist ja, weil das Spiel ja in den USA, wie wir schon gesagt haben, abgesagt wurde.
Genau, ich finde, hat eher so das Spiel, wo wir halt bessere Barometer kriegen, das ist wirklich Neuseeland am 13. November und dann das Argentinien-Spiel hat. Also ich weiß nicht, ob Japan wirklich auf dem Level ist wie 2019.
Ja, aber darüber können wir auch noch gleich reden, die Wallabies, ja, die haben die Fehler, reden wir gleich drüber, wo Japan gerade ist. Ihr seid vielleicht auch nicht auf dem Level von 2019, aber machen wir erstmal Pause, oder?
Ja, hast du sonst noch irgendwie zu der irischen Mannschaft irgendwelche Fragen, die ich beantworten kann?
Nein, ich glaube, das Größte, also James Lowe hat man mal drüber geredet, Sibo weg und ja, die Sexton-Diskussion wird nicht weggehen. Ne? Aber eigentlich, du hast den Kern, den Nagel ja schon auf den Kopf getroffen,
ja.
Der Abstand zu den anderen. Ne?
Das Einzige, was vielleicht irgendwie für die Leute jetzt nicht so nah verfolgt haben, ist, dass in dem Sommer, beziehungsweise in der Vorbereitungszeit für eine neue Saison, dass Andrew Porter, der eigentlich seine ganze Jungkarriere auf Loosehead gespielt hat, also Nummer 1, der dann aber umgeschult wurde auf Tighthead und stand quasi hinter Tyke Forlong. Ja, jetzt wurde zurückgebracht auf die Nummer 1 letzten Endes und spielt dann jetzt auf Nummer 1. Also das wird seine Position ja, fortlaufend hat sein. Also das heißt, dass es möglich ist, eine erste Reihe von, also wirklich British and Irish Lions nominierte, beziehungsweise erfahrene Leute von Andrew Porter, Ronan Keller und Tyke Forlong zu stellen. Das wäre schon relativ mächtig.
Das, wenn die sich nicht verletzen, alle fit bleiben, ja.
Ja, genau. Dann machen wir eine kurze Pause und reden wir gleich über die anderen Spiele, die am Wochenende passiert sind. Und unsere Preview für die November-Series können wir halt in die Tiefe dann auch in nächste Woche starten. Also bis gleich bei Vorpass. Welcome back, Teil 2. Wir wollten halt mal kurz über die Spiele am Wochenende halt besprechen oder sprechen, besser gesagt. Ja, Big G Neuseeland gegen USA müssen wir halt eigentlich wenig dazu sagen, schätze ich mal. Oder kann man da irgendwas entziffern?
Wie schon fast erwartet war von der Rugby-Gemeinde, Rekordniederlage der USA. Man hat ja schon gegen Uruguay verloren vor ein, zwei Wochen und da war das halt schon abzusehen, ne? Dass das passieren wird. War einfach nur eine Chance für einige Neuseeländer, sich zu zeigen. Ist halt die Frage, wie man das so bewerten kann gegen eine Mannschaft wie die USA. Will Jordan, Hattrick-Versuche gelegt, aber ja, gegen effektiv eine schlechtere Tier-2-Nation. Weiß ich nicht, wie man das bewerten kann. Ich weiß nicht, hatten wir nicht darüber geredet, USA wollten sich für 2027 oder 2031 für die Weltmeisterschaft bewerben?
Weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ja, ich hatte gesehen, dass sie 20 plus Stadion dafür beworben haben, beziehungsweise irgendwie vorgestellt haben. Also an sich hätten die das, ja, Infrastruktur plus Logistik, wer hat gegeben in Amerika und vielleicht haben wir mal vor einigen Jahren darüber gesprochen, aber es wäre vielleicht mit Fußball-WM 94, wo die gesagt haben, okay, Fußball wird das nächste Ding und Amerika wäre ein super Bewerbung oder Werbungsland dafür. Wäre so ein bisschen wie der Versuch in Japan gewesen. Ich glaube, so grundsätzlich kann ich mir das super vorstellen. Das Einzige, wir waren ja, beziehungsweise du warst nicht, 2015 warst du nicht in England, ne?
Nee, war ich leider nicht.
Ich meine, England ist ein Land, wo Rugby in Anführungszeichen groß geschrieben ist, aber da ging die WM auch sehr doll runter. Also besonders, ich meine, in den kleineren Städten weniger, aber so in London ging das komplett vorbei. Also das...
Ja. Weil immer noch Fußball und andere Sachen halt, 10.000 andere Sachen
ja, exakt,
passiert genau. sind.
Und das ist das Einzige, was in Amerika vielleicht irgendwie, da hätte ich mir so ein bisschen Bedenken hat dabei. Also in England war ich halt da und es war cool, aber es war nicht so, wir sind in einem Land, wo gerade so eine Weltmeisterschaft läuft. Ja. Das hat man wenig gespürt. Und das, glaube ich, mehr wäre der einzige so Kontrapunkt oder ein Kontrapunkt gegen WM in USA, meiner Meinung nach.
Es ist halt auch die Frage, ob die sportlich bis dahin einigermaßen mithalten können, weil Japan 1995, 96 haben die, oder bei irgendeiner Weltmeisterschaft gegen Neuseeland hat Japan halt auch 140-7 verloren oder so, ne? Und von 140-7 haben sie es dann halt mal geschafft, Südafrika 15 Jahre später zu schlagen, Schottland zu schlagen und Irland zu schlagen, ne? Also kann dieser Prozess, ja, auch so ähnlich in den USA stattfinden, dass man zwar nicht die All Blacks schlagen wird, aber halt mal ein bisschen mehr wettbewerbsfähiger ist.
Wir müssen mal vornehmen, noch mit unserem Cozy Bro in Amerika, der Neuseeländer, noch mal zu sprechen, weil
ja,
also grundsätzlich, das sind echt die Baby-Steps, die da gemacht worden sind, da die Liga überhaupt zu etablieren oder ja, das Fundament zu legen. Wir wissen ja noch nicht, ob das wirklich Früchte trägt, aber ob es in 6 Jahren oder in 7 Jahren das bringt, ich weiß halt nicht. Also USA verliert 14-104 gegen Neuseeland. Da kann man wenig daraus lesen. Ja. USA ist wirklich also nicht auf dem Level mit nicht also mit Neuseeland. Also es hat, das sind Welten untereinander oder die Distanz sind Welten. Japan wiederum hat so ein bisschen so einen Plan aufgestellt und ja, man sieht das, also ich war 2012 in Japan und das war halt quasi, wo die ganz viele ausländische Talente halt reingebracht haben, um ein bisschen das ein bisschen im, ja, fast forward zu machen. Das ist so ein bisschen, was USA jetzt gerade macht. Und wenn 7 Jahre zwischen, wo ich da in 2012 war und 2019 WM lagen, ich weiß nicht, in 7 Jahren, ob USA wirklich auf dem Level ist, dass sie wirklich viele einheimische Spieler bieten können. Momentan ist deren Strategie viel mit, wir holen noch Leute, zum Beispiel irische Leute, die nicht das geschafft haben in Irland und wir können die auf ein Scholarship oder so nach Amerika bringen und dadurch einbürgern lassen. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Strategie, die halt gerade fahren.
So was Ähnliches hatte Japan auch mal in den 90ern, aber was ich so, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, ich meine, Japan, wir wissen es, glaube ich, haben ihre eigene Liga, die zum Teil aus zugekauften Spielern besteht und wiederum aus Japanern, die aber auch noch teilweise in den Fabriken arbeiten gehen. Also die bei Toshiba sitzen, bei Panasonic und sonst wo oder so. Das heißt, die spielen vielleicht, also die spielen und semi-professionell Rugby, aber gehen dann vor oder nach dem Training noch in die Fabrik und ich weiß nicht, ob die dann normale Fabrikarbeiter sind oder Büromenschen, aber werden halt so auch gezahlt und irgendwo muss ja auch die Kohle für die englischen, südafrikanischen, französischen Superstars für diese Liga herkommen und das kommt, glaube ich, auch von diesen Firmen, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau. Klar, wenn man dafür die Kohle hat und dann ein Langzeitinvestment von 10, 15 Jahren machen kann, dann geht das bestimmt. Ich frage mich, ob das halt auch in den USA geht oder wie das da funktionieren soll.
Ja, aber lass uns einfach nochmal vielleicht Thema wechseln. Japan, Australien. Japan verliert 23-32 gegen Australien. Nicht so ein besonderes Spiel, aber viele Versuche zumindest.
Ja, war schön anzusehen. Man muss, also das, was mir aufgefallen ist, dass Japan, wie du auch schon gesagt hast, ist wahrscheinlich nicht das Level von vor ein paar Jahren. Und die zwei Versuche, die Japan gelegt hat, der eine war, glaube ich, ein Crossfield-Kick zum Flügelspieler. Dann hat Australien schlecht im 1-1 verteidigt. Und der hat halt, also da war ein Spieler da, der hat einen Versuch gelegt. Also war es meiner Meinung nach einfach nur schlechtes Tackling-Verhalten von Australien. Und der zweite Versuch war, glaube ich, Intercept-Pass von Quaid Cooper. Ich glaube, der wollte zwei Dummy-Runner gab's und der hat so einen langen Pass geworfen und der wurde dann abgefangen oder so. Das hat zu den zwei Versuchen von Japan geführt. Also hätte Australien vielleicht noch ein bisschen cleverer gespielt und ein bisschen besser konzentriert gewesen, dann wäre es vielleicht sogar noch deutlicher für Australien ausgegangen. Ja. Aber das Positive ist, Australien jetzt 5-mal hintereinander gewonnen. Das gab es schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und die gehen jetzt in einem Hoch auf die Tour nach Europa, wobei man natürlich sehen muss, da warten halt richtig schwere Brocken für Australien.
Weißt du, ob, weil ich weiß nur, dass Cooper irgendwie Schwierigkeiten hatten mit so seinem Club, ob er grundsätzlich für Australien spielen könnte. Weißt du, ob er mitreist?
Ach, du meinst mit seinem japanischen Zweite-Liga-Club?
Ja, jetzt erste Liga, ja.
Ach, oder erste, das weiß ich gar nicht.
Weil der hat ja gesagt, dass grundsätzlich steht er da unter Vertrag und
Aber in der Vergangenheit, ich meine, was ich so von japanischen Clubs mitbekommen habe, dass auch so neuseeländische Spieler, die mal gespielt haben, die dann wieder zurück nach Neuseeland wollten aus irgendwelchen Gründen vor ihrem Vertragende, dass da immer irgendwie eine Lösung gefunden wurde und dass die Japaner da recht umgänglich sind. Kommt wahrscheinlich auch alles ein bisschen aufs Geld an, sage ich mal so. Aber wenn Australien jetzt mal ein paar Euros hinlegen sollte, ein paar Dollar hinlegen sollte, dann ist es wohl jetzt, sage ich mal so.
Okay. Also wie du ja auch gesagt hast, Australien hat relativ schwere Gegner vor sich.
Ich meine, Schottland, ja, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob man wie schwer oder einfach Schottland wird der erste Gegner sein. Wahrscheinlich noch der leichteste, aber dann kommt schon direkt zu einem der Highlight-Spiele am 13. November in Twickenham, England gegen Australien.
Ja, das ist wahrscheinlich das, worauf die meisten Leute sich freuen. Also das wird auf jeden Fall gut besucht.
Genau. Ansonsten ich weiß nicht, hast du das Spiel oder Highlights gesehen?
Ein bisschen die Highlight-Zusammenfassung von Leicester Tigers, Sale. Wahrscheinlich nicht so das unglaubliche Spiel, einen sehr schönen Versuch auf jeden Fall. Grundsätzlich sehr kick-betontes Spiel, da George Ward wieder im Vordergrund, deshalb immer noch sehr schwer. Are you watching Eddie Jones, glaube ich mal? Mhm. Wir schauen immer so ein bisschen auf die Tabelle und es macht immer so ein bisschen Sorgen. Trotzdem nach 5-6 Spielen, wie es halt ungefähr aussieht, aber natürlich dieses Jahr das Thema Relegation, also ein Abstieg, ist sozusagen abgesichert. Ich weiß nicht, wie die Mannschaften das so für sich interpretieren, ob das bedeutet, hey, wir können halt eher so aufbauen. Aber zum Beispiel Wasps verlor gestern 56-15 gegen Saracens. Saracens wieder sehr viel gepunktet.
Dominant, ja.
Exeter Chiefs verliert überraschenderweise zu Hause gegen London Irish. Solche Sachen, also unpredictable, also sehr schwer vorherzusagen, wie die Mannschaften spielen. Premiership, ja, wirklich so jede Woche vom Neuen und wo es halt noch schwieriger wird, ist dann, wo die ganzen Nationalmannschaftsspieler dann definitiv ausfahren sozusagen. Ich weiß nicht, was das für einen Impact hat über die nächsten 4-6 Wochen.
Ja. Quinns, Marcus Smith, Dom Brent weg.
Ja, Saracens, die halbe Mannschaft, beziehungsweise Vinny Polderbrother nicht.
Apropos Quinns, Marcus Smith, exzellenter Versuch gelegt, aber hast du den Tackle von Joe Mahler gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ah, okay. Kontrovers, gab eine gelbe Karte für Joe Mahler. Musst du dir mal im Nachhinein anschauen, beziehungsweise oder auch die Hörer und Hörerinnen. Mahler geht tief rein und von hinten kommt Esterhuizen auch noch angeflogen. Also Esterhuizen spielt mit Mahler für Quinns. Und der Spieler, den er tackelt, macht halt eine Rolle über Mahler. Also dreht sich einmal komplett in der Luft. Ne? Das heißt, Mahler geht eigentlich tief rein, aber weiß nicht, ob er die Arme rappen will oder nicht. Und der Typ fliegt halt einmal rüber und es war eine lange Diskussion, ob gelb oder rot. Und das war am Ende des Tages eine gelbe Karte. Ich habe es auch erst eben nochmal geguckt. Kannst du ja auch nochmal anschauen. Ja, als ich es gesehen habe, ohne das Replay, dachte ich mir, das ist eigentlich rot. Weil ja eigentlich das Outcome soll das Outcome bewertet werden? Ja, wo der gelandet ist, ne? Oder was dann passiert ist.
Also die sagen halt normalerweise, wie er zu Boden kommt, ob er auf den Kopf landet zum Beispiel. Also und was dazu geführt hat.
Mhm. Und Donald, bist du noch da?
Ja.
Kurz was weg, sorry, ja. Wie du auf dem Boden gelandet bist, ja. Wie die Person auf dem Boden gelandet ist. Ja, genau. Ja, muss man sich anschauen, dass auf jeden Fall neben dem Marcus Smith Try was sehr sehenswert war, Marcus Smith had no right to earn score that try. Super Footwork, wie man so schön sagt, und schön anzusehen. Und das, wenn der so elektrisierend auftritt, auch wie für Quincy wie für England, bin ich gespannt, wie die Zukunft da aussehen wird.
Ja, schaue ich mir auf jeden Fall im Nachhinein an. Das Einzige, also ich meine, United Rugby Championship ist noch auf dem Radar. Habe ich am Freitag das ganze Spiel Leinster geschaut. Glasgow kann ich halt wirklich nicht so empfehlen, ehrlich gesagt.
Okay, 31-15 gewonnen?
Habe mich gefreut. Also das Problem war, ich habe mich so ein bisschen gefreut auf das Spiel. Und ja, es gab so ein bisschen Biss zwischen den Mannschaften. Aber Leinster lief mit wirklich stark besetzter Mannschaft raus. Aber irgendwie kam nicht das Spiel zustande, was ich mir erhofft hatte. Das hat so ein bisschen... Ja, wo ich mir auch so ein bisschen unsicher bin, wie die Spieler oder Mannschaften das sehen. Also das ist quasi eine Gelegenheit gewesen für viele bei Leinster, sich zu beweisen für die Nationalmannschaft. Die dritte Reihe, ich meine, die dritte Reihe war Kalen Dorris, Dan Levy und Jack Cullen. Also ich meine, das ist die irische Nationalmannschaft.
Das sind Namen.
Back Row, wenn du willst. Und das sah halt nicht so aus. Ne? Also ich weiß, dass es wirklich ein bisschen unfair ist, nur darauf zu beziehen. Aber ich habe mich vor, wo ich die Mannschaften, die Aufstellung gesehen habe, dachte, oh geil, das könnte schön werden.
Banger.
Aber auch so dann, ja, also ein paar schöne Versuche, ohne Frage, ein paar schöne Sachen. James Lowe im Angriff, super anzusehen. Das wirklich dann Überraschung für Ulster, dass sie halt verlieren gegen Connacht. Das Spiel wurde versetzt auf Aviva, um theoretisch die Gelegenheit für noch mehr Zuschauer zu haben. Am Ende kamen halt nicht so unglaublich viele, aber irgendwie das Spiel war sehr einseitig auf jeden Fall, wo Ulster irgendwie das erste Mal wirklich eine starke Mannschaft auftritt und dann liefern die halt nicht so wirklich was Besonderes. Ich sehe halt nicht, dass das auf dem Level ist, wo jemand, der sich wenig mit Rugby verbindet oder mal so schaut auf einen Freitagabend, das ist das, was ein bisschen traurig ist. Und da ist gerade so, sag ich mal, Premiership in England, ja, schöner anzusehen, einfach mehr so.
Action-packed, ja, besser anzuschauen, ja.
Ja, so ein bisschen wie diese Nord-Süd-Hemisphäre, also bis Corona habe ich mich wenig mit Super Rugby Down in Südhemisphäre beschäftigt, aber wenn man da schöne Spiele sehen will, kann man das sehen. Und United Rugby Championship fehlt so ein bisschen diese Glitz und Glamour. Punkt. Vielleicht das einzige andere, was ich so gelesen habe oder jetzt gesehen habe, was vielleicht interessant ist, ist für die Deutsche Rugbyverband jetzt am Wochenende, dass sie halt quasi zwei Mannschaften nominiert haben. Weiß nicht, ob wir das gesehen haben, weil zwei Turniere zeitgleich stattfinden.
Siebener oder Fünfzehner?
Siebener.
Ah, Siebener, okay.
Genau. Ich hätte dir jetzt wahrscheinlich besser im Voraus schicken müssen.
Damit Nein, du überhaupt nicht.
Beschäftigen könntest. Ich finde es einfach interessant. Man sieht halt quasi natürlich in Nairobi, dass sie ja halt quasi eine sehr starke Mannschaft hat hinschicken, natürlich. Wahrscheinlich ein bisschen so die Siebener Wolfpack, die man halt so kennt. Und dann so eher so eine krasse Mischung Mannschaft. Sehr viele Leute aus dem Ausland, England, Frankreich, Schottland vertreten. Letzten Endes also viele Namen, die ich persönlich halt nicht kenne. Vielleicht ist es so ein bisschen so ein Aufbau. Da geht Clemens von Kumko halt mit denen und genau, Damien McGrath geht mit den anderen Jungs ab nach Kenia. Interessant vielleicht, ich weiß nicht, ob es halt Streams oder irgendwas dazu geben wird, aber vielleicht interessant für die eine oder andere Person zu Hause zu gucken. Jetzt am Wochenende vom 30. und 31. Oktober. Genau, kann man vielleicht sich gönnen. Eins von beiden.
Gönn dir, Ehrenmann.
Ja, gibt es noch was aus der Rugby-Welt?
Nee, bei mir nicht erstmal.
Okay. Dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich nächste Woche wieder da. Am Wochenende stehen hat quasi die November-Spiele hat so an, kann man ein bisschen was mitnehmen. Und Premiership und alles läuft halt weiterhin parallel dazu. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis bald wieder bei
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.